Wir gehen wieder hinein in die Psalmen und wir haben die ganzen Wallfahrtslieder, sind wir die ganzen Stufen hinaufgestiegen zum Tempel des Herrn, in die Gemeinschaft mit Gott. Und Psalm 135 und 136 stehen so ein Stück weit als Abschluss des Ganzen hier. Da steht nicht mehr Wallfahrtslied drüber, aber sie sind immer noch ein Stück weit verwandt, sind Loblieder, die auch einen Bezug haben zu den Festen, zum Passafest. Der Psalm 136 ist eigentlich auch bekannt als das große Hallel, was gesungen wird innerhalb der Passa-Liturgie, auch heute noch von Juden. Und der Psalm 135 ist eigentlich sehr eng verwandt mit diesem Psalm 136. Ich dachte, dass ich sie vielleicht beide zusammen machen kann, aber heute Morgen habe ich nur den ersten geschafft, dann machen wir heute auch nur den Psalm 135. Und es beginnt mit einem Halleluja, wie wir das schon an manchen der Psalmen im letzten Psalmbuch gefunden haben. Dieser Aufruf zum Lobpreis, dieser Lobpreisruf, der in der ganzen Welt bekannt ist und manchmal aber auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es euch geht, solche Worte, die verlieren manchmal auch so ihre Bedeutung irgendwie. Also, und das erkennt man ja auch in der Gesellschaft, dieser Begriff wird oder dieses Wort wird vielfach verwendet, benutzt, ohne dass es irgendwie mit Sinn gefüllt ist. Und da vergisst man ganz schnell, dass es eigentlich ein Wort ist, was eine Bedeutung hat, was nicht irgendwie nur so ein Kunstwort ist, sondern das hat Bedeutung. Und es ist eigentlich, steht das Wort Hallelu genauso im Vers 1 noch ein zweites und ein drittes Mal, nämlich lobt. Halleluja bedeutet nichts anderes als lobt ja. Und ja, mit ja ist gemeint, eigentlich ist eine Kurzform des Wortes oder des Namens Gottes, Yahweh. Das heißt eigentlich, lobt Gott, lobt den Herrn, lobt den Namen des Herrn, lobt ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Hause des Herrn, in den Vorhöfen des Hauses unseres Gottes. Lobt, ja, denn gut ist der Herr, spielt seinem Namen, denn er ist lieblich. Also ein Aufruf, Gott zu loben. Und auch das ist ja schon wieder was, wo wir sagen, okay, was bedeutet denn das jetzt auch wieder? Loben tue ich jemanden, was weiß ich, ein kleines Kind, was irgendwie ganz selbstständig auf Klo gegangen ist oder so. Habe ich ja gut gemacht. Ja. Dieses Wort, was da eigentlich steht, Halal, das bedeutet rühmen. Und wenn ich darüber nachdenke, was es und darüber lese, was es eigentlich bedeutet, dann ist es eigentlich das. Du gehst ins Kino, okay? Vielleicht ist jemand von euch schon mal ins Kino gegangen und ihr habt irgendwie einen tollen Film gesehen, so ein Film zum ersten Mal, und es war irgendwie so ein überwältigendes Erlebnis, ne? Oh, Star Wars 7, ja, das war's jetzt, ne? Und man kommt aus dem Film raus und ist so noch so berauscht. Und dann trifft man jemanden, guten Freund, man kommt in die Familie nach Hause und dann wird erstmal erzählt, was da alles ist und wie toll das ist und was weiß ich. Und man rühmt die Eigenschaften dieses Films, dass die Geschichte oder auch wie das gemacht ist, wie das umgesetzt ist, die besonderen Szenen werden genau erzählt und all das. Und du merkst, da geht all das, wovon dieser Mensch begeistert ist, das muss raus, das muss verkündet werden. Es muss weitergegeben werden. Und darum geht es eigentlich in diesem Psalm. Preist Gott, rühmt ihn, lobt ihn, sprecht von ihm, von seinen Eigenschaften. Und wie gesagt, eigentlich, wenn wir das so in unserem Alltag sehen, es sind nicht nur Filme. Was weiß ich, du hast ein neues Handy, okay? Und das ist so cool, das kann so gute Sachen. Und na, du bist so begeistert davon, es sieht so cool aus. Ne? Darauf ist ja unsere Gesellschaft auch ausgerichtet. Wisst ihr, diese ganzen Dinge, Unterhaltungsindustrie, Technologien, ne? Technische Geräte, dann hast du noch ja, den ganzen Bereich Automobilindustrie. Es gibt ja auch ein paar Autofans unter uns, ne? Diejenigen, die sich das leisten können oder diejenigen, die es sich zwar nicht leisten können, aber sich es trotzdem leisten, indem sie dann irgendwie einen Kredit aufnehmen oder so. Unsere Gesellschaft lebt davon. Ne? Und wenn irgendwie so ein Konzern wie Volkswagen irgendwie Scheiße baut, dann stehen wir, ja, dann kann es ganz schön schnell bergab auch wieder gehen. Ne? Im Moment sind wir ja so toll, ne? Und wir haben ja so, wir sind ja so reich und oh ja, und ja, es sind so wenig Arbeitslose und ja, wir haben so viel Steuergelder jetzt und wir können ja alles machen und so, ne? Und irgendwie geht es dann plötzlich mal bergab und dann sieht es plötzlich wieder ganz anders aus, weil wir von diesen Industrien uns abhängig gemacht haben, weil wir uns davon abhängig machen. Und das ganze System funktioniert nur dadurch, dass man den Konsum am Laufen hält, dass man die Ware anpreist, dass man daraus, ja, es ist so, wenn man genau hinguckt, dass man daraus einen Götzendienst macht. Es muss was Besonderes sein und es wird zu einem besonderen Erlebnis gemacht. Und wenn ich von diesen Dingen begeistert bin, erfüllt bin, dann passiert es ganz automatisch, dass ich anfange davon zu sprechen, begeistert davon rede, rühme, preise. Und wisst ihr, das ist ja das, wodurch am schnellsten, am besten auch tatsächlich andere Menschen dann erreicht werden. Und die ganz Pfiffigen in der Wirtschaft, die wissen das. Am besten machst du das dadurch, dass du ja in so einem Schneeballeffekt, ne, so ein, irgendwie so einen Lawinen-Effekt nutzt. Manche Firmen haben sich richtig darauf spezialisiert, diese Art von Werbung zu nutzen. Die machen keine große Werbung, sondern die machen das so, die Tupperware zum Beispiel, ne, Tupperparty, ne? Nur über Freundschaften und so weiter, ne? Und du lädst sie dann ein und dann machst du so eine tolle Tupperparty, ne? Und so wird das ganze Geschäft am Laufen gehalten, indem man das weitergibt, indem man begeistert ist und anderen davon erzählt, sie einlädt und dann haben sie auch und dann machen sie auch eine Tupperparty und so weiter und so weiter und so geht das dann immer weiter. Und es ist etwas, was in uns Menschen drinsteckt. Wenn wir von etwas begeistert sind, dann erzählen wir davon. Wir geben etwas davon weiter. Jesus hat das mal auf diese ganz einfache, kurze Formel gebracht, dass er gesagt hat, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Wovon dein Herz voll ist, davon redest du. Und Gott sagt uns hier, lob Gott, lobe den Namen des Herrn. Der Geist Gottes zeigt uns eigentlich auf, ja, du bist geschaffen zur Anbetung, du bist geschaffen dazu, auch zum Lobpreis, dazu diese Eigenschaft, die Gott dir gegeben hat, nämlich, dass du begeistert von etwas bist. Das ist eigentlich, dass Gott möchte, dass du von ihm so eingenommen bist, dass du von ihm erzählst. dass du ihn rühmst, dass du ihn preist, dass du ihn bekannt machst. Dass den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, alle Nationen zu Jüngern machen, ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Und Paulus hat es so gesagt, die Liebe Christi treibt uns. Wir können gar nicht anders. Ich kann gar nicht anders, als dieses Evangelium weiterzugeben. Wehe, wenn ich es nicht mache. Die Liebe Gottes treibt mich. Ich bin so begeistert von Jesus. Was hat er in meinem Leben getan? Das hat Paulus immer wieder erzählt. Er hat immer wieder gesagt, ich bin einer der größten Sünder gewesen. Aber er hat mich angenommen. Er ist barmherzig mit mir gewesen. Er hat mir vergeben. Wie viel mehr wird er euch vergeben, wenn er mir, dem größten Sünder, vergeben hat? Paulus war so begeistert und erfüllt von der Liebe Gottes in Jesus Christus, dass es ihn nicht hat auf dem Stuhl still sitzen lassen. Er musste los. Er musste das weitergeben. Er musste davon reden. Und das ist es, worum es geht. Wir, die wir Knechte des Herrn sind, die wir in seinem Hause sind, die wir seine Kinder sind, die wir Priester sind, wie uns das Neue Testament sagt. Du bist ein Priester im Hause Gottes. Halt den Mund nicht still, sondern rede von dem, was Gott Großartiges in deinem Leben getan hat, was er Großartiges tut. Ja, rede nicht nur von dem, was er tut, sondern das, was sozusagen der Ursprung seiner Taten ist, nämlich seine Eigenschaften. In seinen Taten sehen wir ja nur seine guten Eigenschaften. Es äußert sich seine Liebe, seine Treue, seine Barmherzigkeit. Sein Wesen äußert sich in ganz konkreten Taten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich jetzt sagen würde, ne? Jetzt soll einer von euch aufstehen und bitte mal den Herrn preisen über sein Wesen und über seine Taten. Ja, komm doch mal nach vorne. Ich weiß, die meisten von euch denken so, oh, bloß nicht nach vorne, dann gucken mich alle an. Okay, gut, kann ich verstehen. Aber mancher einer von euch sitzt hier vielleicht auch, ich wüsste auch nicht, was ich sagen soll. Vielleicht geht's dir so. Wie ist es in deinem Herzen? Bist du begeistert von Gott? Bist du begeistert von Jesus? Von seinem Charakter? Von seinem Wesen? Von dem, was er in deinem Leben getan hat? Okay, nicht vor der großen Gruppe, aber wenn du im Gespräch bist, geht dein Gespräch eher darum, über dein neues Handy, über den letzten Film, den du gesehen hast, über das Buch, was du gelesen hast, was du so cool fandst, über, was weiß ich, den neuen Freund, den du kennengelernt hast irgendwie, oder was weiß ich, das letzte Urlaubsziel, wo du warst, ist das, was dein Herz erfüllt und was du anderen anpreist? Oder ist dein Herz voll von Gott und von dem, was Gott, wie Gott ist? Denn Gott ist viel, viel größer, das werden wir gleich lesen. Er ist viel herrlicher, viel wunderbarer als all diese vergänglichen Dinge, mit denen wir uns voll machen. Vielleicht bist du nicht mehr begeistert. Da sage ich dir, das muss nicht so bleiben. Du kannst dich neu füllen lassen mit Begeisterung für den Herrn. Der Geist Gottes ist es, der uns Freude schenkt am Herrn, der uns offenbart und zeigt, wer Jesus ist. Und wenn wir sehen, wer Jesus ist und uns die Augen aufgehen, dann können wir auch gar nicht anders. Und wie geschieht das? Indem wir mit Jesus gehen durch unseren Alltag. Indem wir ihn mit hineinnehmen in unser Leben. Nein, indem wir sogar mit ihm mitgehen. Dass wir ihn suchen in unserem Alltag, in unseren Nöten und Problemen. Da, wo uns das Wasser bis zum Hals geht, dass wir nicht versuchen und rudern und schwimmen und was weiß ich, sondern dass wir schreien, Herr, hilf! Ich krieg das hier nicht mehr hin. Und dann erleben, wie Jesus aufsteht und dem Wind und den Wellen sagt, still. Wir haben in letzter Zeit immer wieder Gebetserhörungen ganz im Privaten, bei uns zu Hause erlebt. Wir sind ermutigt dazu, Gott zu bitten. Unsere Kinder merken, wow, es lohnt sich, Gott zu suchen, auch in unseren alltäglichen Nöten. Einfach das zu erleben, dass Gott mittendrin lebt, dass Jesus lebt, mittendrin in unserer Mitte, in unserem Alltag, und dass es sich lohnt, ihn zu suchen. Gott ist gut. Hier steht, Halleluja, denn gut ist der Herr. Es gibt keinen, der gut ist, nur Gott. Und er tut Gutes. Alle guten Gaben kommen von ihm. Im Psalm 136 steht, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Es ist Gnade. Gott ist gnädig und er beschenkt uns mit Gutem. Und wir vergessen das. Wir geraten ganz schnell auf den Holzweg. Und Paulus hat das so schön beschrieben in 1. Korinther 4. Vers 7. Wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Du hast viel Gutes empfangen in deinem Leben. Manches von diesen guten Dingen hast du von Gott erbeten. Vieles, da hast du gar nicht mal Bitte gesagt. Die hat dir Gott so geschenkt. Gott ist so gut. Er beschenkt uns. Alles, was wir aber empfangen, ist Gnade. Er ist gut zu uns und er beschenkt uns und wir empfangen seine guten Gaben. Aber dann sind wir hinterher so undankbar und tun so, als ob wir es nicht empfangen hätten. Wir sind nicht dankbar, wir sind nicht erfüllt von dieser Gnade. Sondern wir mäkeln und nörgeln rum über die Dinge, die uns noch irgendwie fehlen. Oder das, was wir empfangen haben, wir erachten es für selbstverständlich. Oder wir denken, wir haben es irgendwie hingekriegt. Wir haben es uns erarbeitet. Gott hat uns beschenkt. Gott beschenkt uns immer und immer wieder. Wir haben von ihm so reichlich empfangen. Johannes sagt, Gnade um Gnade haben wir von ihm empfangen. Und deswegen, weil Gott gut ist und weil er uns beschenkt, gebührt es ihm, dass wir ihn loben und preisen. Und da, wo wir nichts haben, wo wir meinen, wir haben nichts, wo wir denken, da liegt es oft daran, dass unsere Augen blind sind für das, was Gott uns eingeschenkt. Aber manchmal hat es auch was damit zu tun, dass wir Gott auch nicht bitten. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wie können wir was empfangen, wenn wir nicht Gott bitten darum? Es ist manchmal so einfach, von Gott begeistert zu sein, wenn wir anfangen, mit Gott zu leben im Alltag. Wenn wir ihn suchen in diesen einfachen, normalen Dingen. Gott sagt aber, bittet und es wird euch gegeben. Jakobus sagt, es gibt auch eine falsche Art des Bittens, dass ich zentriert bitte, dass ich getrieben von Lust bitte. Und da sagt Gott, das ist zwar schön, dass du irgendwie den ganzen Schrank voller Schokolade haben willst, aber das ist nicht gut für dich. Du wirst dir den Magen verderben. Du wirst dick und fett und rund werden und wirst unbeweglich und krank werden. Das will ich nicht. Das gebe ich dir nicht. Auch da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir vielleicht bestimmte Dinge nicht haben. Aber wenn wir ihm nahe kommen, wenn wir Jesus nachfolgen und dann anfangen zu beten, in seinem Geist, durch seinen Geist geleitet, durch sein Wort geleitet, wenn wir ehrliche und aufrichtige Bitten vor ihn bringen, er erhört so gerne und er beschenkt uns und wir empfangen von ihm. Und wenn du von ihm empfangen hast, dann bist du doch voll davon, ne? Aber es gibt auch eine Art, wir haben am Donnerstag als Älteste darüber gesprochen, es gibt auch eine Art, Zeugnis zu geben, ohne dem Herrn die Ehre zu geben. Das geht folgendermaßen. Ja, ich bin so schlimm krank gewesen, dann war ich bei dem Arzt, dann war ich bei dem Arzt und nichts hat was gebracht. Und dann habe ich gebetet. Und dann wurde ich von einem Tag auf den anderen gesund. Wer hat hier die Ehre bekommen? Ja, ich habe gebetet. Das hat's gebracht. Und dann sagen wir, ja, Gebet bringt was. So, ne? Und das ist ja richtig, aber wir können auf eine Ebene herabrutschen, wo tatsächlich das Gebet, etwas, das Zentrale, was Gott uns ans Herz legt, plötzlich verändert das seinen Charakter. Und Gebet ist nur noch etwas, was ich tue und eine Methode, wodurch ich etwas erlange oder wodurch etwas geschieht. Vielleicht passiert auch ein Wunder. Vielleicht bekehrt sich auch jemand, weil ich gebetet habe. Wisst ihr, Geschwister, so weit kann es kommen. Es ist doch nicht unsere Gebete, die Said befreit haben. Es ist Gott, der das getan hat. Unsere Gebete, ja, sie haben mitgewirkt. Und wodurch sind unsere Gebete entstanden? Durch ein Wirken des Heiligen Geistes in unseren Herzen. Wir von uns beten doch nicht von uns aus. Es ist Gott, der in uns das bewirkt, dass wir anfangen dafür zu beten. Für einen wildfremden Menschen, den wir noch nie gesehen haben. Es ist der Heilige Geist, der uns zu seinen Kindern gemacht hat und der in uns eine Liebe zu unserem Bruder schenkt und ein Wissen darum, dass es unser Bruder ist, ohne dass wir ihn jemals gesehen haben. Das kommt nicht aus uns heraus. Es ist etwas, was wir vom Heiligen Geist empfangen haben. Und auch, dass wir gebetet haben, ist ja nur ein Schrei. Gott, hilf du! Ich kann nichts machen! Nichts anderes ist das Gebet. Also es sind nicht meine Gebete, sondern es ist Gott, den ich gebeten habe. Ich kann mir nicht selbst auf die Schulter klopfen, sondern ich soll ihn rühmen, ihn preisen. Er ist so gut, wenn ich wie so ein kleines Kind schreie und nichts anderes tun kann als schreien. Ich gehe ihm eigentlich auf die Nerven mit meinem Geschreie und er ist so gut. Er liebt uns, er liebt mich so sehr, dass er sich um uns kümmert, dass er uns aus dem Dreck rausholt, dass er uns segnet und Gutes tut. Er sei gepriesen in Ewigkeit. Das sind schon meine Gebete. Ein Rumgestottere, ein irgendwie im Nebel stochern. Oft weiß ich nicht, was ich beten soll. Dann fange ich an, weil ich nicht anders kann, dann schenkt Gott mir Worte. Dann rede ich in Zungen. Ich verstehe das selber nicht. Ne? Ich bin so bescheuert, dass ich nicht weiß, was ich beten soll. Aber der Geist hilft meiner Schwachheit auf, wie Paulus das so schön sagt in Römer 8. Und es ist nicht mein Verdienst. Es ist, der soll gepriesen sein, er soll gelobt sein. Auch in diesen Dingen. Er ist gut. Jetzt gehen wir mal weiter hier in den Psalm noch. Psalm 135, Vers 4 folgende. Da geht es darum, dass jetzt ja, der Herr gepriesen wird und das aufgezeigt wird, ja, woran erkenne ich denn, dass er gut ist? Wisst ihr, das eine ist, Gott zu preisen für seine Eigenschaften, dass er gut ist, dass er barmherzig ist. Seine Eigenschaften, auch seine Allmacht, dass er alles sieht, alles durchdringt, seine Treue. Aber all diese Eigenschaften, die werden für uns greifbar. Gott macht sich für uns greifbar. Ja, das Logos, das Wort ist Fleisch geworden. Jesus ist sichtbar geworden. Gott zeigt seine Eigenschaften, seine Herrlichkeit. Er offenbart sie uns. Und je mehr wir Augen dafür bekommen, für seine Herrlichkeit, und das ist es, er schenkt es auf verschiedene Arten und Weisen. Du siehst seine Herrlichkeit in der Natur. So schön heute, dieser Schnee, oder? Ist doch wunderbar. So herrlich, schöner Tag. Und ja, du kannst diesen Schnee wahrnehmen und kannst dich auch sogar daran erfreuen, aber daran stehen bleiben. Stattdessen, lass uns doch Gott loben dafür, für diesen wunderbaren, schönen Schnee, den er gemacht hat. So ein Wunder, diese kleinen Eiskristalle, die zusammen, es ist doch irgendwie ein Wunder. Gestern haben wir da draußen gestanden auf dem Platz der Weltausstellung, um Menschen die Liebe Jesu nahe zu bringen. Es hat die ganze Zeit geschneit. Ich habe dann auf dem Rückweg gedacht, ja, wenn es heute den ganzen Tag so geregnet hätte, wie es geschneit hätte, das wäre richtig nervig gewesen. Aber so, es war herausfordernd, aber es war trotzdem auch irgendwie schön. Der Schnee ist was Besonderes. Es ist irgendwie speziell. Ihn zu preisen dafür. Und das kommt jetzt eigentlich. Und hier in Vers 7 kommt auch der Hinweis auf den Herrn über die Schöpfung, über die Naturgewalten, über das, was in der Natur geschieht. Unser Schöpfer und der Erhalter der Schöpfung. Aber davor, und das finde ich so interessant, davor, vor dem Schöpfer steht der, der erwählt hat. In Vers 4. Denn Jah hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem Eigentum. Da musste ich so an Epheser 1 denken, was wir vor einiger Zeit in der Bibelstunde auch gelesen haben, am Mittwoch im Abendgottesdienst. Gott hat noch vor Anbeginn der Schöpfung uns erwählt. Das finde ich etwas, was mich begeistert, wenn ich anfange, darüber nachzudenken. Und das sind die Gedanken Gottes. Das kannst du dir nicht aus dir selber heraus erschließen. Wenn ich zurückblicke in mein Leben, dann sind da viele kleine Momente, an die ich mich erinnern kann. Aber an vieles in meinem Leben kann ich mich nicht erinnern. Wenn ich mal die ganzen Momente zusammenzähle, an die ich mich erinnern kann, ich weiß nicht, ob da vielleicht viel mehr als insgesamt 2 Monate rauskommen. Also ich kann mich mehr als an 2 Monate in meinem Leben erinnern. Aber wenn ich diese ganzen Momente mal so aneinander ketten würde, ne, dann kommen da vielleicht nur 2 Monate raus. Obwohl mein Leben 42, 43 Jahre lang schon dauert. Vieles habe ich vergessen. Ich kann mich an vieles nicht erinnern. Ich kann mich vor allen Dingen nicht daran erinnern, wie das war, als ich so klein war, so irgendwie so 3, 4 Jahre irgendwie so. Ganz schwer, fällt mir ganz schwer, mich da rein zu versetzen. Vielleicht hat der ein oder andere eine gute Vorstellung davon. Mir geht's eher schwer, ich habe das eher schwer. Ich kann mich da schlecht rein versetzen. Und wenn ich dann noch weiter zurückblicke, da habe ich ja gar keine Erinnerung dran, als ich so ein kleines in dem Bauch meiner Mutter, ne, ein kleines Würmchen im Bauch meiner Mutter war ich mal. Ja, das wird mir erzählt, das sehe ich auch. Natürlich habe ich an meinen Kindern, naja, was heißt gesehen, in Anführungsstrichen gesehen, dass das so ist. Und dann wird es so auch bei mir gewesen sein. Also, ne? Aber wirklich eine Vorstellung davon habe ich nicht. Und jetzt, das Krasse, es gab eine Zeit, da war ich nicht da. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Also, ne, ich weiß es nicht. Ihr lacht irgendwie. Also klar, natürlich hat es viel, viel Zeit in dieser Welt gegeben ohne mich. Aber ich mit meinem Bewusstsein, ich kann mir das so schwer vorstellen. Ich kann mir es auch ganz schwer vorstellen, irgendwann nicht mehr da zu sein. Ist auch ganz schwer. Und das Wort sagt mir aber, es offenbart mir, dass Gott mich erwählt hat noch vor Anbeginn der Schöpfung. Dass Gott über dem Ganzen steht. Er ist schon immer da. Und er sieht mich. Er sieht dich. Er hat dich gesehen lange bevor du überhaupt da warst. Bevor du irgendwas wusstest, bevor du irgendwas warst, bevor du irgendwas tun konntest, war Gott schon da und hat dich gesehen und hat Ja zu dir gesagt. Ist das nicht krass? Und das Ja, was er gesprochen hat, das bleibt bestehen. Das siehst du an Israel. Hier wird über Israel gesprochen. Und gestern hat ein Bruder gebetet, Mann, ist das ein Zeugnis, das ist diese Gnade, dass Gott Israel erwählt hat und bis heute treu geblieben ist seiner Erwählung. Das sagt uns auch das Neue Testament. Die Erwählung Gottes, die Berufung Gottes, die gereuen ihn nicht in Römer 11. Er nimmt das nicht zurück, das Wort, was er gesprochen hat, das Ja, was er gesprochen hat. Und das Ja, das er in Jesus Christus zu dir gesprochen hat, auch das nimmt er nicht zurück, niemals, in Ewigkeit nicht. Und er hat dieses Ja schon ausgesprochen, bevor überhaupt irgendetwas da war. Was für ein großartiger Gott, was für einen großartigen Gott haben wir. Unglaublich. Und dann steht es hier auch in Vers 5, ne? Das ist die allgemeine Offenbarung, aber jetzt ist es so wichtig, dass ich, was hier steht, das ist auch betont. Dadurch, dass im Hebräischen hier auch das Personalpronomen, das ich wirklich als Wort steht, oft steht das nicht da, das ist im Verb mit enthalten, aber hier steht es ausdrücklich, ich, ja, ich habe erkannt, dass der Herr groß ist, unser Herr ist größer als alle Götter. Das ist so wichtig, dass Gott uns unsere Augen öffnet und wir ihn erkennen und sehen, wie groß und herrlich er ist. Wer er wirklich ist, als der Schöpfer von allem, als der, der über allem steht, der größer ist als dein kleines Leben. Viel, viel größer. Und er ist auch größer als all die Götter in dieser Welt. All diese Dinge, die so aufgebauscht werden, und die so einen großen Einfluss auf dein Leben nehmen wollen, die dich bestimmen wollen, die wollen, dass du abhängig von ihnen wirst. Das ist es, worum es geht. Die Götter dieser Welt, die wollen, dass wir abhängig von ihnen sind. Und am Ende des Psalms wird uns aber gesagt, diese Götzen sind Menschenwerk. Und dahinter steht die finstere Macht, die diese Menschen beherrscht. Der Fürst dieser Welt. Er will, dass wir von ihm abhängig sind und er benutzt diese Götzen dazu, uns abhängig zu machen. Aber die sind nichts im Vergleich zu Gott, dem wahren, lebendigen Gott. Nichts. Werden wir noch sehen. Alles, was dem Herrn wohlgefällt, tut er im Himmel und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Gott ist souverän. Er wirkt überall in dieser Schöpfung. Es gibt keinen Ort, wo du hingehst, wo Gott nicht am Wirken ist. Sagt David so schön im Psalm 139. Wenn ich irgendwo hin, wenn ich vor dir weglaufen will, ich laufe irgendwo hin, dann bist du schon da. Was soll ich machen? Ich kann dir nicht ausweichen. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch schon mal versucht hat, vor Gott wegzulaufen. Gott ist überall da, er wirkt an jedem Ort und er lässt dich nicht los. Wie gesagt, er hat sich vorgenommen, dich in die Ewigkeit zu retten, eine ewige Gemeinschaft mit dir zu haben. Du bist sein Kind, er will dich nicht loslassen und er wird dir nachgehen bis ans Ende der Erde. Er ist sogar schon da, er wirkt an allen Ecken und Enden. So, Vers 7, der Nebelschwaden aufsteigen lässt vom Ende der Erde, der Blitze zum Regen macht, der den Wind herausführt aus seinen Vorratskammern. Dann geht es weiter, nicht nur der Herr über die Schöpfung, sondern auch der Herr der Geschichte. Und jetzt geht es um die beiden oder um dieses zentrale geschichtliche Ereignis in der Geschichte Israels, was sie in diesem Passafest feiern, der Auszug aus Ägypten und auch in den anderen Festen, der die Erstgeborenen Ägyptens schlug, vom Menschen bis zum Vieh, Zeichen und Wunder sandte er in deine Mitte, Ägypten, gegen den Pharao und gegen alle seine Knechte. Gott hat sich entgegengestellt, diesem mächtigen König, der über das Volk Israel geherrscht hat, der es in seine Knechtschaft gebracht hat, der als Typus steht für den Satan, den Fürsten dieser Welt. Und der sich so hart gemacht hat gegen Gott, dass er mit einer harten Hand wiederum gezwungen werden musste, das Volk freizulassen. Gott ist größer als die Mächte dieser Welt. Er ist unser Erlöser, dein Erlöser, mein Erlöser. Aber dabei bleibt Gott nicht stehen, sondern es geht jetzt hier weiter in Vers 10. Der viele Nationen schlug und starke Könige tötete, Sihon, den König der Amoriter, und Og, den König von Baschan, und alle Königreiche Kanaans. Und er gab ihr Land als Erbe seinem Volk Israel. Es ist nicht nur der Auszug aus Ägypten, sondern es geht auch darum, dass Gott dem Volk Israel das neue Land verheißen hat. Ein neues Land, in dem sie leben können, in dem sie in Freiheit leben können, in dem sie in Frieden leben können, in dem sie leben können in Gemeinschaft mit Gott, so wie Gott das geplant hat. Aber dafür muss dieses Land eingenommen werden. Dort gibt es Widersacher. Dort gibt es Menschen, die dem entgegenstehen. Das sind die Amoriter, Sihon, der König der Amoriter, Og, der König von Baschan. Und lass uns mal kurz nachschlagen über diesen Og. Fand ich interessant in 5. Mose 3. Vers 11. Denn nur Og, der König von Baschan, war von dem Rest der Riesen noch übrig geblieben. Siehe, sein Bett, ein Bett aus Eisen, ist es nicht in Rabba, der Hauptstadt der Söhne Ammon? Seine Länge beträgt 9 Ellen und seine Breite 4 Ellen nach der Elle eines Mannes. Dieses Bett war 3,60 Meter lang und 1,80 Meter breit. Und es war sein Bett. Es war das Bett für Og, den Oger. Es war ein Riese, es war ein Schrank von Mensch. Es musste aus Eisen sein. Das Holz hätte sein Gewicht wahrscheinlich nicht gehalten. Es war ein Schrank von Mensch. Ja. Mir geht es ja immer schon so, wenn ich hier in der Gemeinde irgendwie auf David treffe, dann. Ja. Aber wenn David diesem Og begegnet wäre, dann wäre es ihm so gegangen, so, ne? Der ist doppelt so groß, also das Bett war doppelt so groß. Gut, dann wird er wahrscheinlich so um die 3 Meter vielleicht schon gehabt haben. Krasser Typ. Also. Und hier steht, Gott hat diesen Og besiegt. Wir kennen ja die Geschichte von David und Goliath. Ist uns doch so bekannt. Und der Mut Davids, dieses Kämpfers, dieses jungen Mannes, der sagt, du bist groß, du bist stark. Ihr seid eine starke Heeresmacht. Ja, ihr habt eiserne Waffen. Aber ich komme im Namen des Herrn. Ich komme im Namen des Herrn, des Gottes, den du verhöhnt hast. Und ich werde dich fertig machen. Ja, das ist wie wenn, was weiß ich, so ein kleiner Pups hier, was weiß ich, aus der Gemeinde, was weiß ich, Benny Taubert oder so, ne? Wenn der auf mich zukommen würde und sagt, ich mach dich fertig. Würde ich sagen, ja, komm mal ran hier, ne? Zeige ich dir mal, was hier in der Hake ist. Wenn er dann richtig ernsthaft alles geben würde, ich würde den zeigen, wo der Hammer hängt. Aber David hat den Riesen Goliath gefällt. Die Israeliten haben Og, diesen Riesen und sein Heer, überwunden. Und in diesem Psalm wird wem die Ehre gegeben? Gott, du hast ihn getötet. In den Büchern Mose wird uns gesagt, ja, das Volk Israel hat diese Könige besiegt. Aber Gott hatte zu ihnen gesprochen, ich werde euch den Sieg geben. Sie haben im Vertrauen auf Gott, sind sie in diesen Krieg gegangen und haben gesiegt. Haben das Land eingenommen. Und diese Landnahme, das spricht von etwas in unserem geistlichen Leben, auch als Christen. Im Neuen Testament wird uns gesagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Wir sind berufen zu kämpfen, Geschwister, alle zusammen. Wir sind alle dazu aufgerufen zu kämpfen. Bist du ein Kriegsdienstverweigerer im Reich Gottes? Nimmst du den Kampf auf? Ich spreche gerade zu uns Männern hier, weil wir in besonderer Weise herausgerufen sind, zu kämpfen, zu streiten. Gott hat uns so gemacht. Wir sind doch Kämpfer. Wir lieben das doch, etwas zu erobern, etwas zu erreichen, ein Ziel zu erreichen. Wie viele, und das ist nicht umsonst so, das ist ein Bereich in der Unterhaltungsindustrie sich ausgebildet hat, der speziell auf Männer ausgerichtet ist. Ballerspiele. Alle Frauen sagen, es mag ein paar wenige Ausnahmen geben, aber die allermeisten Mädels würden noch sagen, nee, also bleib mir weg davon. Aber es gibt so viele Jungs, so viele Jugendliche, so viele junge Männer, die sagen, yeah. Ja? Und das wird so weit ausgewalzt und immer verfeinert und immer mehr. Und immer mehr kannst du dich in diesen Krieg hineinstürzen. Und immer mehr Jungs machen das. Und immer mehr Jungs haben Probleme deswegen. Und das ist, auf der einen Seite ist es nämlich so, dass im normalen alltäglichen Leben werden die Jungs immer mehr rausgenommen. Aus dieser Rolle, Kämpfer zu sein. Das ist immer weniger möglich. Ne? Du darfst niemanden schlagen. Darfst du nicht. Ne? Auf dem Schulhof, eine Keilerei, da gibt es gleich irgendwie die größten Strafen, die es so geben kann. Nein, wir dürfen niemanden schlagen. Wir dürfen keine Gewalt anwenden. Nein, wir dürfen nicht. Und dies und das. Ne? Aber auch im alltäglichen Leben. Ja, die Männer müssen mal ein bisschen zurückstehen. Die Frauen sollen noch. Nein, die Frauen sollen in die Führungsposition. All das. Ja? Und so müssen wir uns Männer immer mehr zurücknehmen. Und wir kommen immer mehr in so eine Situation hinein, dass wir merken, wir können hier nicht mehr kämpfen, wir können nicht mehr streiten, wir können nicht mehr etwas erkämpfen auch. Wir können nicht mehr voran, wir dürfen nicht mehr vorangehen. Aber da gibt es ein wunderbares Feld, wo ich mich beweisen kann. Dann ziehe ich mich eben in die virtuelle Welt zurück. Und Michael Lenzen hat das letzte Woche im ersten Gottesdienst kurz angesprochen. Im neuen Land haben sie da auch ein bestimmtes Feld, wo sie sich darum kümmern. Spielsüchtige im Bereich Computerspiele, Computerabhängige. Und tatsächlich, Leute hängen Stunden um Stunden vor ihren Computern und sind da angekettet, bis dahin, dass es schon Fälle gegeben hat, ich weiß nicht, ob ihr das auch mal irgendwie gelesen, gehört habt, dass Leute vor ihrem Computer gestorben sind, weil sie nicht mehr, ja, das ist ein Witz, hört sich witzig an, aber die hängen da so fest, dass sie nicht mehr los, die haben keine Kontakte mehr nach draußen zu Menschen und sie hängen so fest, dass sie keine Zeit mehr oder sich keine Zeit mehr dafür nehmen, sich was zu essen zu besorgen. Das ist Realität. Gott hat uns als Männer geschaffen dazu, Siege zu erringen. Und ich glaube, dass wir das auch heute hier in dieser Gesellschaft, da wo gesagt wird, nimm dich zurück. Und ich finde das grundsätzlich sogar etwas Gutes. Es geht eben nicht darum, dass wir gegen Fleisch und Blut kämpfen. Wir haben es zu oft vermasselt als Männer. Wir haben es zu oft vermasselt. Aber es schlägt auch ins Geistliche rein. Wir sind als Männer geistlich schlapp und wir kämpfen nicht auf die richtige Weise. Wir übernehmen keine Verantwortung. wir sind keine Gebetskämpfer. Wir ringen nicht im Gebet. Wir sind schwach im Gebet. Aber Gott will uns zu Kämpfern machen, als Männer. Zu beten, als ein Gebetskampf, wie wir das auch bei Jesus sehen. Einer, der mal die ganze Nacht durchbetet. Einer, der in seinem Gebet ihm der Schweiß so dick wie Blutstropfen von übers Gesicht läuft. Einer, der auch in der Auseinandersetzung mit der Finsternis, wisst ihr, die Versuchungen des Widersachers, ein Kämpfer, der das Schwert zückt, das Schwert des Geistes, das Wort, und dem Widersacher sagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und so den Teufel überwinden. Was sagt uns das Wort im ersten Johannesbrief? Es sagt, junge Männer, ihr seid stark und habt den Bösen überwunden. Und das Wort Gottes bleibt in euch. Gott möchte uns Jungs, seine Jungs, heranziehen zu starken Kämpfern. Wir dürfen es sein. Wir müssen uns nicht in die virtuelle Welt zurückziehen. Wisst ihr, und die virtuelle Welt, die Leute haben das ja so eingerichtet, dass es anziehend für uns Männer ist, weil man so leicht Erfolge erzielt. Ja, am Anfang ist es schwer, ne, wenn du ein Spiel neu ausprobierst. Ne, du scheiterst immer und es nervt. Aber dann bist du dran und willst es erreichen. Ne, und nach einer kurzen Zeit, die Spielemacher haben das schon so eingerichtet, dass es nicht zu lange dauert. Nach einer kurzen Zeit schaffst du das erste Level. Na, dann erreichst du das erste Ziel. Und dann hast du dieses Erfolgserlebnis und denkst, ja, und jetzt weiter. So, jetzt das nächste. So, ne? Und dann, so einfach ist es oft in der Welt nicht, im normalen Leben nicht. Es ist nicht so einfach, eine super tolle Schwester im Herrn, die an Jesus glaubt, für sich zu gewinnen. Das ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach in dieser Welt, auch Siege zu erringen, sich für Schwache einzusetzen. Es ist nicht so einfach in einer Schulklasse oder auf einer Arbeitsstelle, sich vor den, der gemobbt wird, zu stellen und sich für den einzusetzen. Da wird man nicht unbedingt immer gleich die schnellen Erfolge erzielen. Sich reinzuknien, um Kontakte zu Flüchtlingen aufzubauen und denen zu helfen, hier anzukommen, ihren Platz zu finden, das ist nicht so einfach. Da brauchst du einen langen Atem. Und da hast du manchmal nicht diese schnellen Erfolgserlebnisse. Es ist nicht einfach, aus dieser Gebundenheit in eine bestimmte Sünde hinein zu überwinden, den Kampf aufzunehmen, immer wieder und immer wieder, und sich nicht hängen zu lassen, und auch wenn ich Rückschläge erleide, auch wenn ich hinfalle, wieder aufzustehen und dran zu bleiben, bis ich überwunden habe. Aber ich sag dir, das lohnt sich. Wisst ihr, dieses Spiel, was du über mehrere Monate gespielt hast, das ist so leer am Ende. Es ist so leer. Wenn du wirklich so ein Spiel mal gespielt hast bis zum Ende und dann das Ziel erreicht, das ist so leer. Ja, du hast es geschafft, du bist am Ende des Spiels angelangt. Und was bleibt? Nichts. Das ist wie im Sport, wisst ihr, ich sehe das auch bei den Sportlern, ne? die sich dann immer wieder knechten zu der nächsten Weltmeisterschaft, ne? Und dann das große Ziel vor Augen und endlich haben sie es geschafft, ne? Und dann, ja, die große Freude, die Party, der Stolz, der Ruhm, was weiß ich, ne? Und dann, nach ein paar Wochen, und jetzt wieder in die Qualifikation. Und jetzt geht es wieder aufs nächste Ziel. Jetzt kommt Europameisterschaft und so weiter und so weiter. Und das Ganze läuft die ganze Zeit. Ne? Und was bleibt wirklich? Was bleibt auch in Ewigkeit? Das ist ja auch die Frage. Was bleibt vor Gott? diese Kämpfe, die wir kämpfen sollen. Gott will, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und gerade wir Männer. Gott will aus uns Männern machen, die Überwinder sind, die Kämpfer sind in seinem Reich und die das Land einnehmen. Und wisst ihr was? Wir kämpfen nicht alleine, sondern Gott, er kämpft für uns. Er kämpft mit uns. Er ist auf unserer Seite. Aber ja, wir müssen auch in den Krieg ziehen. Es ist nicht so, dass wir auf dem Sessel sitzen und er macht das schon irgendwie. Nein, wir sind gefordert, aufzustehen und hineinzugehen in diesen Kampf. Und uns nicht von diesem Schrank abschrecken zu lassen, sondern zu sagen, mein Gott ist größer. Er wird mir den Sieg geben. Herr, dein Name währt ewig. Herr, dein Lob von Generation zu Generation. Ja, der Herr wird sein Volk Recht schaffen. Über seine Knechte wird er sich erbarmen. Die Götzen der Nationen sind aus Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, reden aber nicht. Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, hören aber nicht. Auch ist kein Atem in ihrem Mund. Ihnen gleich sind die, die sie machen, ein jeder, der auf sie vertraut. Das, was uns die Welt anbietet als Götzen, ja, das gibt dir manchmal diesen Thrill, das gibt dir das gute Gefühl. Aber womit du dich voll machst, das wirst du am Ende. Die Nahrung, die du isst, du nimmst sie auf in deinen Körper und was passiert bei der Verdauung? Die Lebensmittel, das wird ja ein Teil von dir. Wer das Herz voll ist, das geht der Mund über. Womit machst du dich voll? Wir glauben durch das Wort Gottes und wir glauben es nicht nur, sondern wir haben es erlebt, wir erleben das. Dass durch das Wort Gottes wir verwandelt werden in das Ebenbild Gottes. Wir schauen in das Angesicht Christi. Und wir tun das im Geist. Wir tun das auch und vor allen Dingen durch das Wort. Und indem wir Gott Raum geben in unserem Leben, werden wir in sein Ebenbild verwandelt. Wenn wir aber den Götzen Raum geben, das sagt uns das Wort hier ganz klar und das ist die Wahrheit, werden wir in das Angesicht der Götzen verwandelt. Ja, wir werden glänzend, blank polierte Oberfläche, aber nichts dahinter, alles hohl, kein Atem, kein Geist darin. Dann kommen keine Worte aus uns heraus, die tragfähig sind, die Leben schaffen. Wir hören nichts mehr, wir sehen nichts mehr. Wir sind nur noch auf uns selbst fixiert. Haus Israel, preist den Herrn. Haus Aaron, preist den Herrn. Haus Levi, preist den Herrn. Die ihr den Herrn fürchtet, preist den Herrn. Gepriesen sei der Herr von Zion aus, der in Jerusalem wohnt. Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass du unser Schöpfer bist, unser Erlöser und dass du auch unser Vater bist, der uns das Kämpfen lehrt. Dass wir das Land einnehmen, was du uns gegeben hast, um darin zu leben. Jesus, und da sind viele Kämpfe noch zu bestehen in unserem Leben. Die liegen vor uns. Herr, und wir sind oft so schnell dabei, dass wir sagen, oh nee, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu schwer. Wir lassen den Kopf hängen. Wir lehnen uns zurück. Wir belassen es bei der Erlösung aus Israel. Herr, aber die Kämpfe kommen. Und damit wir nicht wie das Volk Israel sind, die gesagt haben, oh, wir gehen lieber zurück nach Ägypten, die sich haben abschrecken lassen von den Riesen, den Enakitern und 40 Jahre lang durch die Wüste wandern mussten. Herr, wir wollen nicht durch die Wüste wandern, wir wollen im verheißenen Land leben. Wir wollen im Land leben, der Kraft deines Geistes. Wir wollen als junge Männer und Frauen im Glauben stehen und überwinden, den Bösen überwinden. Jesus, stärke uns durch deinen Geist. Zieh uns näher zu dir. Wir wollen uns mehr voll machen mit dir, damit wir dich loben und preisen, damit wir dich rühmen und damit wir geistliche Kraft haben, um siegreich zu sein, um auch in dein Ebenbild verwandelt zu werden, in das Ebenbild des lebendigen Gottes, der Macht hat, der wirkt, der ewig ist, der die Liebe ist, der treu und barmherzig ist, der so gut ist. Herr, wir wollen uns verwandeln lassen von dir in dein Ebenbild. Wirke du das durch deinen Geist, Herr. Amen.